Hitzewellen, Hitzeperioden, das sind Wörter, die in fast aller Mund sind. Und nächste Woche wird ja bereits die nächste Hitzewelle angekündigt für uns. Spitzenwerte bei uns, 34 Grad sind angekündigt. Wir sind jetzt schon zu Hause daran, Vorbereitungen zu treffen, dass wir doch noch irgendwie schlafen können. Wir werden dann wahrscheinlich in den Keller hinuntergehen zum Schlafen. Hitzewellen, Hitzeperioden und viele verbinden das ja, die vergangenen Hitzewellen und auch noch die zukünftigen mit dem Klimawandel. Und da wird uns unter anderem gesagt, der stärkste menschliche Klimaaufheizer besteht darin, wenn man mit dem Flugzeug in den Urlaub fährt. Die haben das ausgerechnet, wie das Klima erwärmt wird durch die Flugzeuge. Wenn ich also in die Ferien fliege, dann erwärmt das Klima, so wird gesagt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wie wenn ich das ganze Jahr Auto fahren würde und das ganze Jahr mein Haus mit Öl heizen würde. Anders sind aber die Zahlen, die neuen vom Flughafen Zürich. Die sagen uns, im letzten Monat, im Juni, haben fast 3 Millionen Passagiere sind vom Flughafen abgehoben. Ein neuer Rekord. Es sind fast 4% mehr als letztes Jahr. Und so ist es bei allen Flughäfen. Sie melden neue Rekorde hier in Mitteleuropa. Obwohl gemäß Umfragen die Schweizer sagen, dass sie wegen dem Klimawandel 40% sagen, dass weniger fliegen möchten. Aber in der Tatsache ist es genau umgekehrt. 4% fliegen mehr. Die Flugzeuge, die starten eines nach dem anderen, trotz Klimawandel. Aber auf dieses Thema bin ich gekommen im Zusammenhang mit dem Seniorenausflug. Das war nämlich an einem Tag, da war es extrem heiß. Und zum Glück hatten wir Klimawandel im Gar, im Bus, als wir, mit dem wir fuhren, eine Klimaanlage. Und da ist die Idee entstanden, das Thema Hitze anhand einmal der Bibel etwas zu untersuchen. Und ich kann euch jetzt schon rausschicken, ich habe gestaunt, was für ein großes Thema Hitze in der Bibel ist. Wie viele Bibelstellen es gibt. Ich habe zuerst Angst gehabt, ich hätte zu wenig Stoff für 2 Predigten, aber ich werde nur ganz wenige auslegen können. Auch heute Morgen, wir schauen, wie weit wir kommen. Mit der Zeit, ich werde mich an die Zeit halten, weil die Hitze ja wieder steigt in diesem Raum. Möchte ich gnädig sein, dass er wieder kommt. Und so möchte ich beginnen mit der ersten Bibelstelle, die wir finden in der Bibel über die Hitze. Das ist eine ganz wichtige, auch für uns heute noch. Sie betrifft existenziell unser Leben. Ich zeige sie euch vorne auf der Leinwand. Da sagt jemand, solange die Erde steht... Ich habe vorhin gesagt, das ist existenziell auch für uns heute Morgen, für uns alle. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist die erste Stelle über Hitze in der Bibel. Frage an euch, dass ihr ein bisschen wach bleibt bei der steigenden Temperatur jetzt auch hier in diesem Raum. Wer hat diese Aussage gemacht? Und in welchem Zusammenhang? Richtig, ja, genau richtig. Die Aussage hat der lebendige Gott gemacht, nicht der Noah übrigens, nicht der Noah, sondern der lebendige Gott sagt das. Wenn der Noah das gesagt hätte, wäre das ja, was der sagt, gilt ja nicht. Das sagt der lebendige Gott, diese markante Aussage. Solange die Erde steht, das ist ein Versprechen, soll nicht aufhören. Auch Frost und Hitze und in welchem Zusammenhang ist das? Eben nach der Sintflut, ich habe es bereits schon gehört, hat nachher, als sie dann aus der Arche ausgestiegen sind, Noah und seine Familie und die vielen Tiere, hat Noah Gott ein Opfer gebracht, wird uns berichtet. Und dieses wohlriechende Opfer, lesen wir wörtlich, hat Gott gnädig gestimmt und er hat beschlossen, ich will diese Erde nicht mehr verderben. Eine wichtige Aussage. Wenn Gott nämlich seiner heiligen Gerechtigkeit seinen vollen Lauf geben würde, dann müsste Gott alle paar Jahre, vielleicht sogar alle paar Monate, eine neue Sintflut senden und die Erde vernichten. Und jetzt hat Gott gesagt, das will ich nicht mehr tun. Ich will das nicht mehr tun. Warum? Weil diese Sintflut damals die Menschen nicht verändert hat. Ihr Herz hat es nicht verändert. Gott sagt im Zusammenhang mit dieser Bibelstelle, das menschliche Herz ist böse, es bleibt böse von seiner Jugend an, trotz Sintflut. Und das ist der Grund, warum Gott beschlossen hat, ich mache das nicht mehr. Wie hier steht, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und mit dieser Zusage, und das ist auch ganz wichtig für uns alle heute, hat Gott nämlich eine neue Epoche in der Geschichte eingeleitet, die bis heute andauert. Man könnte sagen, eine Epoche der Geduld Gottes statt sofortiger Bestrafung. Das ist wesentlich für uns. Eine neue Epoche hat hier begonnen, nämlich die Epoche der Geduld. Und Jesus bestätigt das auch im Neuen Testament, wenn er sagt, Gott lässt die Sonne scheinen über Böse und Gute. Er lässt regnen, auch in dieser Nacht, macht keinen Unterschied, über böse und gute Menschen. In der Bibel lesen wir auch ganz klar, dass Gott mit dieser neuen Epoche auch ein Ziel verfolgt. Mit dieser neuen Epoche der Geduld statt sofortige Strafe. Ich habe nur eine Bibelstelle rausgesucht, wo uns das eindrücklich zeigt, dass Gott für ein Ziel hat, dass er diese Epoche jetzt der Geduld walten lässt bis heute. Römer 3, Vers 26. Wenn es hier heißt, wenn Gott Nachsicht übte bis heute, keine Sintflut mehr schickt, geschah das im Hinblick, und das jetzt ist das Ziel, auf das Sühnopfer Jesu. Jetzt wird das erklärt, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Was heißt das? Ich sage es noch einmal, wenn Gott seiner heiligen Gerechtigkeit, und er ist ein heiliger Gott, seinen vollen Lauf geben würde, dann müsste er alle paar Jahre oder alle paar Monate, vielleicht sogar eigentlich alle paar Tage, eine neue Sintflut schicken und diese Erde und die Menschen vernichten. Denn Gottes heilige Gerechtigkeit, wir vergessen das oft in unserer Zeit, Gott ist ein heiliger Gott, das sagt uns die Bibel vom Anfang bis zum Schluss. Und seine heilige Gerechtigkeit besteht darin, dass Gott auf Sünde, die schrecklich ist, in seinen Augen reagiert mit gerechter Strafe, mit gerechtem Gericht und mit gerechtem Tod. Aber jetzt hat Gott ein Ziel, eine neue Epoche der Geduld. Wenn Gott Nachsicht übte, dann geschah das im Hinblick, das ist das Ziel, auf das Sühneopfer Jesu. Oder mit anderen Worten, Gott hat Nachsicht, Gott hat Geduld, weil er auch seiner zweiten Gerechtigkeit eine Chance geben will. Die erste Gerechtigkeit, habe ich kurz erwähnt, ist Gottes heilige Gerechtigkeit. Sünde muss bestraft werden, das ist gerecht. In Gottes heiligen Augen. Und seine zweite Gerechtigkeit ist die erbarmende Gerechtigkeit Gottes, die darin besteht, wie es dieser Vers zeigt, dass Jesus Christus am Kreuz die volle Strafe übernommen, bezahlt hat, die wir Menschen verdient haben mit all unserer Schuld. Die erbarmende Gerechtigkeit Gottes besteht also darin, dass Gott jetzt einen Weg der Versöhnung eröffnet hat. Einen Weg einer anderen Gerechtigkeit eröffnet hat, die nicht den Tod fordert, sondern die zum Leben befreit. Die erbarmende Gerechtigkeit, wie sie hier beschrieben ist in Römer 3, die darin besteht, wer sich diesem Jesus anvertraut, wer glaubt, dass Jesus getan hat am Kreuz, der ist vor Gott gerechtfertigt. Mit einer Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der ist frei von jeder Anklage Gottes. Der ist befreit von jeder Strafe Gottes, weil sie Jesus auf sich genommen hat. Und deshalb hat Gott beschlossen, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Oder mit einfachen Worten gesagt, weil Gott eben nicht den sofortigen Tod des Sünders will, sondern er hat Geduld. Er wirbt um Menschen noch heute. Er will die Umkehr der Menschen. Jemand hat einmal gesagt, bis heute tropft der Himmel auch von den Tränen Gottes. Ich finde das schön formuliert. Der Himmel tropft von den Tränen Gottes über Menschen, die ihn nicht kennen. Der Himmel ist also nicht nur erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, wie wir gesungen haben, das natürlich auch. Aber im Himmel ist auch eine Stimmung, die geprägt ist von Trauer. Von Gottes Erbarmen über Menschen, die ihn nicht kennen, die nicht zu ihm umgekehrt sind. Und diese Absicht Gottes ist doch viel wichtiger als all das, was über den Klimawandel gesagt und geschrieben wird. Eigentlich müssen wir aus diesen Gründen, was Gott sagt, durch diesen Vers auf die Straße gehen und demonstrieren. Oder nicht? Das wäre eigentlich zu sagen über den Klimawandel in erster Linie. Aber die Bibel sagt uns auch, ich möchte das einfach nicht außen vor lassen, ich weiß, heute sind die Prediger nicht mehr so beliebt, die solche Dinge auch ansprechen. Aber ich sage es trotzdem, weil ich der Bibel gegenüber verpflichtet bin. Gott sagt in seinem Wort ganz klar, dass diese Epoche der Geduld Gottes auch einmal ein Ende haben wird. Jesus sagte es einmal so, er hat gesagt, wenn der Hausherr, und da meint er Gott seinen Vater, wenn der Hausherr einmal aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werden sie rufen, Herr, tu uns auf. Aber dann ist die Epoche vorbei der Geduld und Jesus und Gott wird dann zu diesen Leuten sagen, ich kenne euch nicht, weichet von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer. Das ist auch Wahrheit Gottes. Aber jetzt gilt immer noch, solange die Erde steht, Gott wartet, Gott wirbt um Menschen. Und schön wäre, wenn heute Morgen hier jemand ist, der noch nicht umgekehrt ist und Ja sagt zu diesem Werben Gottes, wie eine Braut zu ihrem Bräutigam Ja sagt. Ich will ganz dein Eigen werden. Ich will zu dir umkehren. Ich will meine Sünden bei dir abladen. Ich will ganze Sache mit dir, Jesus, machen. Schluss mit diesem Doppelleben. Schluss mit diesem Hinken auf beide Seiten. Ich will ganz zu dir gehören. Jesus, er hört ein solches Gebet von Herzen gerne noch heute. Also die erste Stelle zur Sommerhitze und zum Klimawandel. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören. Und jetzt komme ich zur zweiten Stelle. Auch noch im ersten Buch der Bibel. Da heißt es von jemandem, da wurde er zornig und sprach, des Tages kam ich um vor Hitze und des Nachts vor Frost und kein Schlaf kam in meine Augen. Dramatische Situation. Da ist jemand putzverrückt, zornig. Des Tages kam ich um vor Hitze und des Nachts vor Frost. Wer ist da zornig? Frage an euch. Es wird warm langsam im Raum, da dürft ihr mal ein bisschen raten. Wer sagt das und auf wen ist diese Person zornig? Der Jakob, jawohl, geht um den Jakob. Und auf wen ist der zornig, dieser Jakob? Der ist stinkesauer. Wir sehen dann nachher warum. Zu Recht würde ich sagen, stinkesauer ist er. Gegenüber wem ist er sauer? Laban, seinem Schwiegervater. Noch einmal, Jakob ist hier stinkesauer auf seinen Schwiegervater Laban. Und er sagt zornig, 20 Jahre lang habe ich gratis für dich geschuftet und dich abgekämpft. Und du, Laban, hast mich nach Strich und Faden versohlt. Deshalb ist er zornig. Er ist zornig und sagt, 7 Jahre muss ich arbeiten um von dir die Tochter, deine Tochter Rahel zur Frau zu bekommen, diese Tochter Rahel, in die ich unsäglich verliebt war. Und dann durfte er heiraten nach 7 Gratisjahren Arbeit und es war eine Riesenhochzeit. Tagelang, was der Unterschied ist zur Hochzeit, war von damals zu heute, ist die Braut war total verhüllt. Heute haben manchmal die Bräute nicht so viel mehr Bekleidung, aber damals war es umgekehrt, die war total verhüllt. Die hatte so ein bisschen, vielleicht im Schlitz konnte sie noch ein bisschen sehen. Also man sah nicht, wer unter diesem prächtigen Hochzeitsgewand ist. Und so haben sie gefeiert, tagelang, und dann kam das Ende der Hochzeit und dann Tuch weg. Und wer kommt da hervor? Die Schwester von Rahel, die Lea, die ja der Jakob gar nicht mochte. Die hatte der Schwiegervater Laban ihm einfach untergejubelt. So eine Unverschämtheit. Und Jakob ist weiter zornig und musste nochmal 7 Jahre gratis Frondienst leisten und schuften, um jetzt auch noch seine geliebte Rahel nach 14 Jahren schuften, auch noch zu bekommen. Verstehen wir den Jakob? Der ist doch stinkesauer. Wären wir alle auch sauer gewesen. Und dann sagt er noch etwas, der Jakob zu Laban im Zorn, und sagt, und 10-mal hast du in diesen 20 Jahren meinen Lohn verändert. Wahrscheinlich nicht nach oben, sondern nach unten. Ich habe das auch einmal erlebt, als ich noch auf einem angestammten Beruf arbeitete, war im letzten Jahrtausend schon lange her. Da war noch Brauch als Konditor, damals war noch Brauch, dass man zum Chef musste, und der hat dann das Geld ausgezählt vor den Augen und dann in einen Umschlag getan. Die ganze Abrechnung war nur schriftlich. Und da habe ich festgestellt, dass ich meinen Chef immer wieder verrechnet hatte. Leider nie nach oben, sondern immer nach unten. Aber er ist jetzt gestorben und ich habe ihm vergeben, aber ich bin dann manchmal stinkesauer zu ihm gegangen und habe gesagt, sieh Herr, ich sage den Namen jetzt nicht, das stimmt nicht, was da in der Lohntüte. Ach, Entschuldigung, Entschuldigung. Nachher nach 2 Monaten wieder dasselbe Lied. Ach, Entschuldigung, ich habe mich da verrechnet, immer nach unten. Und Jakob ist sauer und sagt, du Laban, du hast mir 10-mal den Lohn verändert. Also Jakob ist stinkesauer auf seinen Vater Laban. Und ich denke, wir alle kennen ja nicht gleiche Situationen, aber ähnliche Situationen, wo wir auch zornig sind. Wo wir auch sauer geworden sind. Wo wir frustriert sind, weil auch an uns Unrecht angetan wurde. Vielleicht hast du dich aufgeopfert für deine Eltern, die schon älter und hilfsbedürftig sind. Am meisten mehr als deine Geschwister, und als es dann ums Erben ging, wurdest du zurückgestellt. Oder vielleicht hast du dich in deinem Beruf über Jahre für deine Firma eingesetzt. Du hast Überzeit geleistet. Du hast der Firma Treue gehalten, auch in schwierigen Zeiten, bis am Wochenende, wenn Not am Mann war, bist in die Firma gerannt, hast vielleicht sogar deine Gesundheit aufs Spiel gesetzt. Und jetzt mit 60 Jahren wird dir gesagt, wir brauchen dich nicht mehr. Ich kenne im Moment gerade 2 Freunde, denen es so geht. Jahrelang sich aufgeopfert für dieselbe Firma. Auch in schweren Zeiten der Firma Treue gehalten, die Gesundheit zum Teil ruiniert. Und jetzt kommt im Büro am Montag, wir brauchen sie nicht mehr. Also wer da nicht zornig wird, das ist gar kein richtiger Mensch. Oder du hast einen unmöglichen Arbeitskollegen und denkst, wenn der kündigen würde, wenn Gott einen anderen Plan hätte für den, also das würde ich unterstützen. Das würde ich unterstützen. Wir alle kennen Situationen, wo wir manchmal auch zornig werden, wo wir frustriert sind, weil uns Unrecht angetan wurde. Und wir sind wie hier Jakob alle immer wieder auch in Gefahr, dass wir dann nicht mehr sehen, dass hinter all dem Schweren, dass hinter all dem Unverständlichen in unserem Leben immer auch Gottes gütige Hand steht. Wie bei Jakob. Dass hinter allem Schweren, das uns zornig macht, letztendlich immer auch Gottes gütige Hand steht. Das hat Jakob ja erlebt, aber im Moment des Zornes sah er das nicht mehr. Jakob war ja eigentlich seit 20 Jahren, wie heute würden wir sagen, der Cheflandwirt auf dem Hof bei Laban. Und in dieser Zeit lesen wir in der Bibel, dass in diesen 20 Jahren kein einziges Muttertier an Schafen, kein einziges Muttertier an Ziegen eine Fehlgeburt erlitten hat. Warum? Es steht ganz klar geschrieben, weil Gottes gütige Hand, weil der Segen Gottes über Jakob stand. 20 Jahre war er Cheflandwirt bei seinem Schwiegervater. Und in dieser Zeit ist es dem kleinen Bauernbetrieb, der so am Rande des Existenzminimums war, eine große Farm entstanden mit Tausenden von Tieren, mit einem großen Maschinenpark, ohne Motor damals natürlich noch. Wisst ihr, wer die Landmaschinen waren zur damaligen Zeit? Die Kamele und die Esel, da gab es ganz viele. Und auf dieser großen Farm gab es viele Angestellte. Früher war das ein kleiner Betrieb. Die Bibel sagt, viele Mägde und Knechte waren da angestellt. Es war also, heute würden wir sagen, das war ein Vorzeigelandwirtschaftsbetrieb unter Jakob. Warum? Weil der Segen Gottes war mit allem, was Jakob tat. Gottes gütige Hand. Und da finden wir auch Wegweisung und immer wieder auch Ermutigung für uns. Wenn wir Schweres erleben, wenn wir Ungerechtigkeiten oder Unverständliches erleben und wenn wir, ich kenne das auch, darüber frustriert sind, wenn wir darüber zornig sind vielleicht. Aber diese Geschichte soll uns ermutigen, dass wir wieder ganz neu sehen, dass uns wieder ganz neu bewusst wird. Auch dahinter steht letztendlich immer Gottes gütige Hand. Wie Jakob das später auch gemerkt hat. Ich möchte euch noch eine wunderbare Stelle zeigen, eine Aussage von Jakob, wo er dann nicht mehr zornig war. Ihr habt sie auch noch im Predigflyer, wo er dann einige Zeit später ging er wieder zurück in sein Heimatland über den Jordan. Und er tat das voller Dankbarkeit. Ich zeige euch die Stelle in Kapitel 42, Vers 11 aus 1. Mose. Eine wunderbare Stelle. Da sagt Jakob zu Gott anbetend, sagte, ich habe es nicht verdient, dass du, Gott, so viel für mich getan und immer wieder deine Versprechen eingehalten hast. Als ich damals den Jordan überquerte, besaß ich nur einen Wanderstock, keinen Rucksack, keine Tasche. Nur einen Wanderstock, sonst nichts. Und nun komme ich mit zwei großen Gruppen von Menschen und Tieren hier an. Wow. Und das soll uns ermutigen, auch für uns. Wegweisung sein und Ermutigung sein, wenn wir Schweres erleben, Unverständliches, wenn uns Unrecht angetan wird und wir zornig sind, frustriert sind, dass wir dahinter immer wieder neu auch sehen, Gottes gütige Hand. Ich möchte gerne zum Thema Zorn oder zornig sein noch eine Fortsetzung machen, aber nicht heute, weil es nicht unser Thema hauptsächlich ist. Aber ich möchte es gerne tun. Ich lade euch jetzt schon im Gottesdienst an der Lag, würde ich gerne über den zornigen Jona predigen. Der war ja nicht nur zornig auf Menschen, sondern auch noch auf Gott. Also einfach eine Ankündigung, weil ich jetzt zur nächsten Stelle gehen möchte im Zusammenhang mit der Hitze. Die dritte Stelle, da sagt jemand, und ihr dürft wieder raten, wer es ist, ist nicht so schwer. Da sagt jemand in der Bibel, meine Haut ist schwarz geworden. Das ist sehr dramatisch. Meine Haut ist schwarz geworden und löst sich ab von mir und meine Gebeine verdorren. Oder Übersetzung kann man hier übersetzen, vor Fieberhitze. Auch eine Form von Hitze, Fieberhitze. Wer redet so? Ich denke, das habt ihr alle schon rausbekommen. Wer redet in der Bibel so? Könnten wir auch so reden? Ich glaube, so tief ist noch niemand gewesen wie dieser Mann, der das sagte. Wer war es? Der Hiob, richtig. Der Hiob. Hiob wird uns ja in der Bibel vorgestellt als ein angesehener Mann, der damals am Rande der arabischen Wüste wohnte. Und Hiob war nicht steinreich, sondern er war, wie sagt man dem, schwerreich. Nicht steinreich, schwerreich. Er hatte viele, viele Tiere. Aber noch etwas wird uns von Hiob berichtet. Er war ein sehr gottesfürchtiger Mann. Er hatte große Ehrfurcht vor Gott. Das heißt von ihm, dass niemand so viel Ehrfurcht vor Gott hatte zu seiner Zeit wie dieser Hiob. Und dann lesen wir schon am Anfang im Buch Hiob, trifft den Schlag auf Schlag. Ein Unglück in kurzer Zeit nach dem anderen. Er verliert seinen ganzen Besitz. Und dann verliert er alle seine 10 Kinder. Und dann schließlich verliert er sogar mit einem Schlag seine Gesundheit. So viele tiefe Schläge, dass seine Frau zu ihm sagt, Hiob, sag Gott doch ab und stirb. Aber das wollte Hiob nicht. Aber in seiner Verzweiflung klagt Hiob vor Gott, weil er Gottes Handeln nicht versteht an ihm. Deshalb dieser Ausspruch, wo er sagt, meine Haut ist schwarz geworden. Wo ist denn da überhaupt noch Hoffnung? Warum das alles? Und sie löst sich von mir ab. Meine Gebeine sind am Verdorren vor Hitzefieber, vor all diesen Eiterbeulen. Und trotz dieser hoffnungslose Umstände, der Hiob drin war. Und trotz der falschen Beurteilung seiner Freunde, ist ja ganze kapitelweise beschrieben, sagt sich dieser Hiob nicht von Gott los. Es gibt schon in der Mitte vom Buch Hiob so einen kleiner, großer Lichtblick, wo er plötzlich sagt, ich denke, wir kennen die meisten diesen Ausspruch, mitten im Leid sagt er plötzlich, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und so darf die Geschichte von Hiob auch eine Ermutigung für uns sein. Und zwar die Ermutigung, das wird uns in der Bibel gesagt, dass Gott letztendlich alles zu einem guten Ende führt. Noch interessant bei diesen Stellen über die Hitze, auch bei Jakob sehen wir das ganz ähnlich. Und wenn wir genau schauen bei der Sintflut und das Weiterverfolgen im Heilsplan Gottes, ist es dasselbe Ende. Dass Gott auch das Weltgeschehen letztendlich zu einem guten Ende führt. Ihr seht da vorne schon den Vers aus dem Neuen Testament zu Hiob, Jakobus 5, Vers 11. Uns diese Ermutigung auch zugesprochen wird, aufgrund des Lebens von Hiob. Dass Gott letztendlich alles zu einem guten Ende führt, wenn es hier heißt im Neuen Testament, denkt an Hiob, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und wisst, dass der Herr alles zu einem guten Ende führte. Er, der lebendige Gott, ist voller Barmherzigkeit und Liebe. Das ist die Ermutigung aus der Geschichte von Hiob. Und so heißt es von Hiob am Ende vom Buch Hiob, Gott segnete das Ende Hiobs mehr als den Anfang seines Lebens. Kapitel 42. Hiob erfährt am Ende noch eine ganz besonders tiefe Gottesbegegnung. Die war so tief, dass der gottesfürchtigste Mensch der damaligen Zeit sagen musste, ich habe Gott früher nur vom Hörensagen gekannt, so aus Distanz. Und jetzt sagt er, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Gott segnete das Ende Hiobs mehr als den Anfang, eine tiefe Gottesbegegnung. Und dieser Gottesbegegnung, das ist wie bei uns noch heute auch, war auch eine Korrektur drin für sein Denken. Vor allem auch seine Freunde wurden ja gehörig korrigiert. Hiob musste für sie noch beten. Und Hiob hat gelernt aus dieser ganzen Geschichte, es ist besser, sich Gott anzuvertrauen, als sich gegen ihn aufzulehnen. Gott segnete das Ende Hiobs mehr als den Anfang, auch nach außen. Er bekam ja nochmals 7 Söhne und nochmals 3 Töchter. und lese es selber nach. Im letzten Kapitel, es heißt von diesen Töchtern, sie wären die hübschesten gewesen im ganzen Lande. Das hat er schon bei der Geburt gewusst, deshalb bekamen sie auch so besondere Namen. Schöne Namen. Bildhübsche Töchter. Er bekam dann nochmals 14.000 Schafe, sagt die Bibel, und 6.000 Traktoren ohne Motor. Also Kamele, 6.000 und vieles mehr. Es heißt am Schluss, Hiob bekam von Gott doppelten Besitz als am Anfang. Die Hitze hat viele Ermutigungen drin, nicht? Und es ist auch eine Ermutigung für uns, diese Geschichte von Hiob. Ich sage noch einmal, dass Gott letztendlich auch in unserem Leben, egal wie es jetzt aussieht, letztendlich alles zu einem guten Ende führt. Ich habe noch eine Stelle, aber ich höre jetzt auf. Ich sehe, es wird langsam warm in diesem Saal und meine Zeit ist abgelaufen. Aber seid ihr mit mir einverstanden? Hitze in der Bibel, da ist schon vieles drin. Auch für unser Leben. An tiefen geistlichen Gedanken, die auch hilfreich für uns sind. Ich lade euch ein, wiederzukommen in 2 Wochen, trotz der Hitze. Da gehen wir dann noch ins Neue Testament. Da ist einiges auch, wird uns gesagt über die Hitze. Aber jetzt möchte ich gerne mit uns beten und euch einladen, aufzustehen dazu. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort, für dein ewiges Wort. Und wir danken dir auch, dass wir im Namen deines Sohnes Jesus zu dir kommen dürfen. Jesus, der uns den Zugang zu dir, zu deinem Herzen geöffnet hat. Danke, dass dein Wort so vielfältig ist, so hilfreich ist. Danke, Vater im Himmel, dass wir immer noch im Zeitalter der Geduld stehen dürfen. Du willst nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt und lebt. Ich danke dir für alle, die wir da sind, die davon profitiert haben, bis heute von deiner Geduld. Und wir bitten dich, dass noch mehr Menschen zu dir umkehren, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Vor allem auch alle unsere Kinder oder Enkelkinder, Jesus. Und Vater im Himmel, wir danken dir auch für die vielen ermutigenden Beispiele in der Bibel, wie du Menschen geführt hast, wie den Jakob geführt hast, was hinter allem deine gütige Hand stand, wie du den Hiob geführt hast, wo du alles auch in seinem Leben zum Guten gewendet hast. Und Vater im Himmel, wir bitten dich jetzt auch für unsere Gemeinde. Du weißt, wer im Moment sehr angefochten ist, wer leidet. Begegne du ihnen heute ganz in besonderer Weise. Wir bitten aber auch für die, die in den Ferien sind, dass du sie beschützest und bewahrst. Wir stellen auch uns alle, wir stellen uns unter deinen Schutz und deinen Segen. Amen.